Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Liebe Freunde, es ist wunderbar. Es ist ein großes Geschenk, dass wir hier zusammen einen Sommergottesdienst feiern können. Es ist zweimal im Jahr, machen wir das im Sommer. Einmal hier bei euch in der Pfingstgemeinde, einmal bei uns in der evangelisch-methodistischen Kirche. Und ich danke euch sehr für die Gastfreundschaft. Wir fühlen uns wohl bei euch. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt die Zeit und die Möglichkeit, die Sommerzeit in vollen Zügen zu genießen. Das Schuljahr ist ja jetzt vorbei, die Ferien gehen schon anderthalb Wochen. Zurzeit werden die letzten Semesterklausuren geschrieben. Alles noch ein wenig anstrengend. Einige haben schon Urlaub und einige haben nur noch ein paar wenige Arbeitstage, bis es dann losgeht. Und andere, die arbeiten, merken auch, dass doch in der Sommerzeit es ein wenig ruhiger wird. Überall Sommerpause. Die Sommerzeit ist zumindest immer eine Unterbrechung, eine etwas andere Zeit, weg von dem stressigen Alltag, der unser Leben sonst bestimmt. Und für viele ist gerade die Sommerzeit die Periode im Jahr, die einen Aufbruch bedeutet, ein Neuanfang. Viele machen sich auf den Weg und gehen auf Reisen, einmal raus, neue Orte kennenlernen, die Zeit mal in der Ferne verbringen und aus der Ferne mal gucken, wie so der Alltag aussieht und was einen vielleicht auch belastet, was man so im Alltag gar nicht merkt. Und für einige ist die Sommerzeit tatsächlich eine größere Zäsur. Die Schule oder das Studium ist beendet und ab dem Herbst beginnt etwas ganz Neues. Bei Familie Ketz stehen ein Umzug und ein ganz neuer Anfang in Nürnberg ins Haus. Und für euch als Gemeinde bedeutet das auch viele Veränderungen. Und nach dem Sommer, nach dem 30. September, wo du dann gehen wirst, ein Neuanfang. Und vieles ist schon in die Wege geleitet worden. Vieles habt ihr schon organisiert, aber doch ist einiges noch unklar und wir müssen uns verlassen drauf. Auf Gott verlassen, im Gebet vor ihm stehen und ihn bitten, dass er den Weg zeigt für alle Neuanfänge und Veränderungen. Und manchmal sind ja solche Veränderungen und Aufbrüche interessant und motivierend, aber doch diese Spannung und Aufregen, ja manchmal auch die Angst ist ja auch immer dabei. Und wenn wir hier die verschiedenen Studierenden in Clausthal-Zellerfeld so anschauen, dann haben viele einen ziemlich großen Aufbruch gewagt. Aus anderen Städten hergezogen nach Clausthal, aus anderen Ländern aufgebrochen, aus ganz anderen Kulturen aufgebrochen, eine andere Sprache in die Fremde gegangen. Und sicher kennt ihr das Gefühl, alleine zu sein. Das Gefühl, wie soll ich mit den neuen Sachen jetzt überhaupt fertig werden? Vielleicht erinnert ihr euch an die erste Nacht im Studentenwohnheim, im Studentenzimmer, wie das wohl war? Was soll werden? Der Schmerz im Angedenken an zu Hause. Wenn wir in unsere Welt schauen, müssen wir heute sehen, dass viele Menschen ganz unfreiwillig aufbrechen. Dass sie fliehen müssen und dass sie fast alles, was sie haben, stehen und liegen lassen müssen. Vor einigen Wochen kam die Meldung, dass zurzeit 50 Millionen Menschen vor Hunger, Gewalt und Unterdrückung auf der Flucht sind. 50 Millionen Menschen, so viele wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Die vielen Krisenregionen in der Welt, wir können es kaum noch verarbeiten in den Nachrichten, was wir hören in Syrien, in Nordafrika, im Irak, in der Ukraine, Israel, Palästina, die Gewalt und die Sucht nach Macht und Herrschaft, die einige so antreibt, zwingen viele Menschen zur Flucht. Gestern habe ich es gehört, im Irak sind schätzungsweise derzeit 400.000 Menschen, zumeist Frauen und Kinder, auf der Flucht vor Ermordung, vor systematischer Vertreibung, vor Zwangskonversionen zum Islam. Unter den Flüchtlingen befinden sich viele Christen, aber eben auch andere muslimische Gruppen, bedroht und verfolgt von Terrorgruppen, die jeden verfolgen, die jeden unterdrücken, der sich nicht ihnen anschließt. Und in diesen Tagen merken wir, wie wichtig es ist, gerade auch als Christen, immer grundlegend diese Unterscheidung vor Augen zu haben zwischen dem Islamismus auf der einen Seite und dem Islam auf der anderen Seite. Und schon wieder, die Welt steht vor Fragen, verborgenen Fragen, wie sie nun handeln muss. Schon wieder erscheint ein militärischer Eingriff, wie er bereits begonnen wurde, als einzige Möglichkeit. Schon wieder sind wohl wir in der Weltgemeinschaft an den Punkt angelangt, an dem deutlich gefragt werden muss, ob die Weltgemeinschaft im Vorfeld denn wirklich genug getan hat für Frieden und Gerechtigkeit, um solche Eskalationen zu verhindern. Hat die Welt genug getan? Es sind Menschen, die auf der Flucht sind. Frauen, Männer, viele Kinder, alte, Kranke. Und sie sehnen sich. Sie sehnen sich nach einem ruhigen, normalen Leben. Sie sehnen sich nach Frieden. In den Nachrichten war zu hören und zu lesen, wie viele Menschen sich im Stich gelassen fühlen, alleingelassen fühlen, die sehnlichst auf Hilfe warten, viele Familien, die auseinandergerissen sind. Werden sie ihr Zuhause jemals wiedersehen? Was bedeutet denn Heimat in so einer Zeit? Naomi, eine bekannte Frau aus der Bibel, die kannte das. Und das Buch über ihr Leben und das Buch ihrer Schwiegertochter heißt Ruth. Es lohnt sich wirklich, diese vier Kapitel mal zu lesen. Es ist gar nicht lang und es ist eine spannende Geschichte, wie hier vor allen Dingen Frauen unterwegs sind, im Glauben unterwegs sind, auf der Flucht sind, suchen und Segen Gottes erfahren. Und ich möchte nur, um uns das in Erinnerung zu rufen, einen kleinen Ausschnitt davon erzählen. Naomi wusste, was es bedeutet, zu fliehen. Hungersnot hatte das Land Israel, hatte ihr Zuhause erfasst. Ihr Ehemann Elimelech und sie selbst, sie sahen keinen anderen Ausweg, zusammen loszuziehen, ihre beiden Söhne mitzunehmen und zu flüchten, sich wegmachen aus Bethlehem, wo sie gewohnt haben. Und Bethlehem heißt Haus des Brotes. Wegmachen, weil die Hungersnot groß war. Und die Flucht war damals alles andere als ungefährlich, aber sie mussten es wagen, sie hatten keine andere Wahl. Sie ziehen durch die Wüste Richtung Osten, über den Jordan in das Land Moab. Da wollten sie weiterleben. Und sie haben es geschafft. Und doch bald ändert sich viel im Leben dieser Familie. Naomis Ehemann stirbt und als Witwe, das war damals so, rutscht die Naomi in die soziale Abgeschiedenheit. Die rutscht die soziale Leiter ganz bis auf den Boden herab. Als Witwe zählt sie in der Gesellschaft nicht viel. Und zudem war sie Ausländerin und fremd in dem Land. Ihre Rechte waren als Witwe deutlich begrenzt. Doch zum Glück, in der damals von Männern dominierten Gesellschaft hatte sie zwei Söhne. Und die heirateten nach ein paar Jahren zwei Frauen aus Moab, Orpa und Ruth. Und 10 Jahre lang geht alles gut und dann erfährt Naomi ein weiteres Schicksal und beide ihre Söhne sterben. Drei Witwen, keine Kinder, fremdes Land. Das bedeutet das gesellschaftliche Aus damals. Das bedeutet eigentlich keine Chance mehr auf Zukunft. Es gab keine Witwenrente, es gab keine Pflegeversicherung, all diese schönen Begriffe, die wir hier in Deutschland kennenlernen, diese Privilegien, die wir auch genießen dürfen. Nur wer einspringen konnte, waren die männlichen Verwandten. Und die waren ja nun weit weg. In dieser hoffnungslosen Lage erreicht Naomi eine Nachricht. In ihrer alten Heimat in Israel gab es wieder Brot, gab es wieder einen Aufschwung, gab es wieder einen Neuanfang. Die Hungersnot war vorbei und sie beschließt, zurückzukehren. Hier in Moab war nichts mehr für sie vorhanden. Der Schutz war weg, sie hat ihre Männer verloren und wer kann es anders verdenken? Sie begann auch zu verzweifeln und zu verbittern in ihrem Glauben. Sie begann Gott anzuklagen und ich denke, das ist nur allzu verständlich, dass sie das nicht mehr konnte. Und sie zog los und ihre beiden Schwiegertöchter zogen mit ihr. Sie wollten sie in dieser Lage nicht alleine lassen. Und Naomi sagt, kehrt um, es hat keinen Zweck, geht zurück zu eurer Mutter, in euer Haus, geht zurück zu euren Eltern. Ihr habt so viel Gutes getan für mich und meine Familie und für die jetzt Verstorbenen. Geht zurück, sucht euch eine neue Familie. Ihr habt noch die Chance. Doch die beiden Frauen fangen bitterlich an zu weinen und sagen, nein, wir lassen dich nicht allein. Wir gehen mit dir, zu deinem Volk. Naomi gibt aber nicht auf. Sie sagt, nein, ihr müsst zurückziehen. Sie hat das Bild vor Augen, wie die beiden jungen Damen als Ausländerinnen in Israel dann keine Chance haben auf Zukunft. Und sie selbst war so alt schon. Und sie sprach nochmals eindringlich auf die beiden ein und versuchte, sie zu überzeugen. Und nach einer Weile entschied sich tatsächlich Oprah, okay, vielleicht hast du recht. Ich gehe zurück. Ruth stand aber immer noch da. Und Ruth war beharrlich und sie sagte, dränge mich nicht, so steht es in der Übersetzung der Guten Nachricht, dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um, ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wohin du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. Dort will ich begraben werden. Ich lasse dich nicht allein. Was für ein Bekenntnis. Und es ist kein Wunder, dass dieser Spruch ganz oft zu einem Trauspruch gewählt wurde. Ich lasse dich nicht allein. Hier aber zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter ausgesprochen. Aber ist das nicht völlig unverantwortlich von Ruth? In Israel gab es doch keinen Platz für sie. Als Frau in einem patriarchalen, einem männerdominierten System, als Witwe, als Ausländerin, als Frau, die aus einer anderen Kultur kam, eine andere Religion, aus einer anderen Religion kam, das ist doch Wegwerfen des eigenen Lebens. Das ist doch sich hingeben und verloren gehen. Ruths Worte sind ein unvergleichliches Beispiel für Hingabe, ohne dass sie irgendetwas dafür erwartet. Sie bleibt an der Seite von Naomi. Und Naomi ist ausgepowert, sie ist völlig leer, sie ist traurig, sie ist erschöpft, sie hat Verzweiflung erlebt, sie hat Gott angeklagt. Warum passiert das mir? Und sie sagt auch ihren Leuten, als sie ankommt in Israel, ich heiße nicht mehr Naomi, ich heiße Mara, die Verbitterte. Ich bin fix und fertig. Und Ruth sagt, ich lasse dich nicht allein, ich bleib an deiner Seite. Und sie ging dabei ein Risiko ein. in ein Land zu ziehen, in dem sie Fremde ist, ohne Eltern, Geschwister und Freunde. Und dabei blieb es nicht nur. Ruth unterstrich, dass sie bei Noomi bleiben wird. Und sie sagte zu ihrer Schwiegermutter, als sie ankam: Pass auf, ich gehe auf die Felder, ich sammle die Ähren auf, ich sammle das auf, was da übrig geblieben ist von der Ernte. Das durften Ausländer, das durften die Armen, das konnten sie machen. Aber es war immer ein Risiko, weil sie abhängig davon waren, ob der Feldherr denn nett zu ihnen war oder ob die Arbeiter, die da arbeiteten, nicht doch übergriffig wurden. Ruth blieb bei ihrer Schwiegermutter und sorgte sich um sie und sagte: Ich lasse dich nicht allein. Was muss das bedeuten, wenn jemand es ein solches Bekenntnis der Hingabe ausspricht? Ich lasse dich nicht allein. Ich weiß nicht, was ihr euch für Bekenntnisse schon ausgesprochen habt, aber das ist ein besonderes, starkes. Ich lasse dich nicht allein. Und Ruth drängt sich hier nicht auf. Sie bleibt aber beharrlich auf der Seite der Schwiegermutter. Ich lasse dich nicht allein. Und wie oft werden heute in dieser Welt Menschen allein gelassen? Wie oft haben wir selbst schon das Gefühl gehabt, allein und verlassen zu sein? Gerade hier, wenn man in einem fremden Land ist, die Sprache nicht versteht und jede komische bürokratische Hürde ganz schwer nachzuvollziehen ist. Was bedeutet dieses Bekenntnis in der heutigen Zeit, in der viele Menschen vereinsamen, sich im Stich gelassen fühlen? In meinem Studienjahr in Brasilien durfte ich eine Arbeit in der Stadt Salvador kennenlernen. Ich war da zu Besuch und dort war ein katholischer Priester. Und in Salvador leben ganz viele Menschen ohne Obdach, auf der Straße, ohne Perspektive. Und dieser Priester hat mitbekommen, einer unserer Kirchen muss geschlossen werden. Die Gemeinde wird zusammengelegt, das Gebäude müsste groß renoviert werden, ist schwierig. Die Kirche sollte geschlossen werden. Und er ging zu den Oberleuten seiner Kirche hin und sagte: Überlasst mir das Gebäude. Wir gucken mal, dass wir das halbwegs in Ordnung halten. Überlasst mir das Gebäude. Und er begann in dieser Kirche eine Arbeit für Obdachlose anzufangen. Die Obdachlosen konnten einen Platz finden in dem Haus. Und der Priester besorgte Betten und Matratzen. Es wurden verschiedene Ecken eingerichtet. Es wurde ein Büro in dem Kirchengebäude eingerichtet, wo es Beratung gab. Menschen sollten eine Zukunftsperspektive entwickeln können. Morgens und abends wurden Andacht gehalten. Es wurde Gottesdienst gefeiert. Und die Andachten, ich habe eine solche Andacht erlebt, der hat ganz nah mit den Menschen gesprochen über ihre Situation. Er hat ganz genau in ihr Herz gesprochen und gefragt, was sagt Gott in dieser Situation? Und wir sprachen so über diese Arbeit und dann sagte er mir was ich kaum glauben konnte. Und er sagte, es gibt Situationen, in denen einige dieser Obdachlosen, weil sie fix und fertig sind, weil sie nicht mit dem Neuen fertig werden können, was ihnen auch als Perspektive gesteckt werden kann, weil sie das Gefühl haben, sie kommen wieder zurück in alle Schulden und all die Versäumnisse, die sie im Leben getan haben, die dann wieder geflüchtet sind auf die Straße. Und er hat gesagt, in einer solchen Situation gehe ich mit. Ich gehe mit auf die Straße und ich sage ihnen, ich lass dich nicht allein. Er hat dann mit auf der Straße übernachtet, bis wieder eine neue Perspektive gemeinsam gestaltet werden kann. Was eine Hingabe. Ich lasse dich nicht allein. Was eine Nachfolge, die dieser Priester gegangen ist. Wenn ich als Kind krank war, vielleicht kennen das die einen oder anderen auch, weiß ich, wie stärkend es war, wenn Mama oder Papa an meinem Bett saßen und sagten: Ich lass dich nicht allein. Ich bin bei dir. Ich halte dir die Hand. Heute in unserer Gesellschaft merken wir mehr und mehr, dass die Generationen nicht mehr zusammenleben. Es ist äußerst selten, dass mehrere Generationen zusammen in einem Haus leben. Wir leben hier in Deutschland in einer Gesellschaft, in der alte Menschen in Seniorenheime und Altenpflegeheime leben. Und das ist gut, dass es diese Einrichtungen gibt, aber manchmal ist es auch ein Wegdrängen der alten Personen in diese Pflegeheime. Unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt ist manchmal so strukturiert, dass es scheinbar nicht anders geht, dass Familien über Generationen hinweg alle Lebenslagen hindurch begleiten. Und ich finde das immer besonders, wenn wir in der Gemeinde sowas erleben, dass mehrere Generationen zusammen sind und sich im Leben miteinander begleiten. Und wenn wir in die Altenheime guckt, ihr kennt das selber mit euren Besuchen, oft ist Personalmangel da und oft ist genau strukturiert, wie viel Zeit ein Mensch mit dem anderen verbringen kann, also wie viel Zeit die Betreuung beinhaltet. Alles ist ökonomisch genau festgelegt und an einem Arbeitsplan strukturiert und eigentlich haben die Menschen keine Zeit für persönliche Gespräche. Eigentlich haben die Menschen keine Zeit für intensive Pflege. Und wie wichtig ist es, dass gerade bei alten und kranken Menschen jemand an der Seite steht und sagt, ich lass dich nicht allein, ich bin bei dir. Denken wir an die Hospizarbeit, die jetzt hier auch in Clausthal-Zellerfeld beginnt, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen auf ihren letzten Lebenswegen zu begleiten. Das sind Menschen, die Schmerz erleben, die Leid erleben, die Trauer erleben, auch deren Angehörigen. Und wenn dann jemand da ist und sagt, ich bin da, ich lass dich nicht allein, wie wichtig ist das? Ich habe ein schönes Lied, ist mir wieder in den Kopf gekommen, ein schönes Lied des Liedermachers Reinhard May. Und das hat den Titel, Nein, ich lass dich nicht allein. Und der Refrain geht so, ich werde ihn jetzt nicht singen. Nein, ich lass dich nicht allein, ich sitze einfach hier. Ich bleibe hier bei dir, solange wie es dir gefällt. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich muss nirgendwo pünktlich sein. Ich lass dich nicht allein. Und in den Strophen erinnert der Sänger an gemeinsame Erlebnisse und Abenteuer, die er mit dem Angesprochenen erlebt hat. Offensichtlich ein alter Kumpel von ihm. Er erzählt von Reisen, er holt alte Fotoalben hervor, plant neue Abenteuer. Er erzählt von den alten Platten, die schwarzen Platten, die sie zusammen gehört haben, Vinylplatten, und holt einige davon heraus und spielt sie vor. Von lauen Sommerabenden, die sie beiden zusammen verbracht haben, wo sie tiefsinnige Gespräche führen konnten. Und wieder heißt es dann in dem Refrain, nein, ich lass dich nicht allein. Und erst in den letzten Strophen, in der letzten Strophe wird eigentlich klar, um welche Situation es geht hier. Was der Sänger und sein Kumpel miteinander erleben. Ich lass dich nicht allein. Mag sein, dass dich mein Reden nervt und ich erzähl dich hier voll. Sag einfach, wenn ich still sein soll und ich bin ein Weltmeister im Schweigen. Ich schwöre dir, wenn du etwas brauchst, wenn es dir wirklich zu schwer fällt, hole ich das beste Zeug der Welt. Du musst es mir nur einfach zeigen. Und wenn du frei und ohne Angst ganz nah am Wegrand bist, dein Herz ganz leicht geworden ist, dann geh, ohne dich umzusehen. Ehe meine Last dich niederdrückt, ehe meine Schwere dich noch hält. Was willst, wenn es dir gefällt, lass ich dich los, lass ich dich gehen. Es war klar, der Sänger begleitet einen guten Freund, der schwer krank war, auf seinem letzten Wegen am Sterbebett. Nein, ich lass dich nicht allein. Wie oft wenden wir uns heute ab? Wie oft verabschieden wir uns gerade dann, wenn es schwierig wird? Wie oft wenden wir uns auch gerade als Christen ab, wenn Menschen vom Glauben abfallen oder etwas tun, was wir als Sünde verstehen? Wie oft schüren wir als Christen selber Ängste und beginnen, klare Trennungslinien zu ziehen? Nein, mit sündigen Menschen möchte ich nichts zu tun haben. Wie oft wird das gerade schwierig, weil wir in unser Haus uns zurückziehen? Der Weg von Ruth ist hier ein besonderer Weg. Er ist ein anderer Weg. Und der Weg Jesu ist ein anderer Weg. Ruth begegnet ihrer einsamen und alt gewordenen und verzweifelten Schwiegermutter in voller Hingabe. Sie bricht auf Sie wagt etwas Neues. Sie lässt alles stehen und liegen. Sie geht mit. Ich lass dich nicht allein. Ich kehre nicht um. Ich bleibe bei dir. Warum genau sie das tut und wagt, erfahren wir eigentlich in dem Buch nicht. Wir können vermuten, dass sie vielleicht durch ihren Ehemann, vielleicht durch seine Familie, dass sie dadurch den Gott Israels kennengelernt hat. Sie erkennt ebenfalls, dass Naomi jetzt in Verzweiflung ist, aber trotz ihrer Verzweiflung nicht einfach sagt, es gibt keinen Gott, sondern mit Gott ins Gespräch geht, ihn anklagt, aber trotzdem irgendwo an Gott festhält. Sie merkt, dieser Gott, den Naomi hat, dieser Gott, dieser Glaube, den sie lebt, der ist anders. Es ist nicht ein Gott, der einfach so ist, wie Naomi ihn will, der einfach gesund macht, wenn sie das will, der einfach Hoffnung schenkt, wenn sie das will. Aber es ist ein Gott, an dem sie festhält. Und sie ist fasziniert davon, dass Naomi treu bleibt, trotz aller Verzweiflung. Und nun kehrt sich das sogar um. Die Ruth, die aus einer ganz anderen Richtung kommt, die wird für Naomi die neue Hoffnung. Die wird zur neuen Hoffnung, zur, ja, man kann sagen, Vertreterin Gottes vor Naomi. Ich bin da, ich lasse dich nicht allein. Durch ihre Worte und durch ihre Taten schenkt sie Naomi neue Hoffnung. Und sie spürt Halt und Geborgenheit. Naomi spürt, dass Gott noch etwas vorhat mit ihr. Und wenn man die Geschichte weiterliest, erfahren sie die neue Gemeinschaft, die neue Liebe Gottes, die sie spüren, den Weg Gottes, der er für sie vorgesehen hat. Ruth und Naomi leben und spüren die Liebe Gottes. Und durch die Hingabe wird Ruth für Naomi ein neuer Anhaltspunkt zum Festhalten. Ich lasse dich nicht allein. Und das, genau das ist auch der Weg Jesu Christi. Die Jünger haben es immer wieder erfahren, die immer wieder missgebaut haben, die sich immer wieder getrennt haben, die sich immer wieder in Sachen verstrickt haben, die Jesus nicht wollte. Sie haben alles und in allem erfahren, Jesus ist da. Seine Liebe und seine Treue ist da. Jesus hat Geduld mit uns Menschen. Wie oft sagt er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich lasse euch nicht allein. Er sagt zu seinem Sünder, heute muss ich in deinem Haus einkehren, Zachäus. Ich lasse dich nicht allein. Er sagt, komm, folge mir nach, du sollst Kirche bauen. Ich lasse dich nicht allein. Ich bin da. Ich will mit dir gehen. Und seine größte Hingabe, dass er uns auch in unseren Sünden nicht allein gelassen hat, erfahren wir am Kreuz. Er hat sie aufgenommen. Er hat die Sünden aufgenommen. Er hat uns befreit. Er hat uns erlöst. Er hat ganz klar gemacht, ich lasse dich nicht allein. Und weil er sich hingegeben hat, weil er diesen Weg für uns gegangen ist, sind wir berufen, auch für andere diesen Weg zu gehen. Weil Jesus uns seine Liebe schenkt, können wir uns liebevoll hingeben an andere Menschen. Nicht aus eigener Kraft heraus, sondern weil wir das von geschenkt kriegen. Weil wir von Jesus befreit sind dazu, jemandem anders sagen zu können, ich lasse dich nicht allein. Ich habe das jetzt schon nach einem Jahr Ehe gespürt. Liebe kann man nicht selber alles schaffen, sondern wir sind angewiesen auf die Liebe Gottes, die uns geschenkt ist. Ich lasse dich nicht allein. Dann können wir das aussprechen. Dann können wir es sagen zueinander. Und sie erfahren das segenreiche Handeln Gottes, Ruth und Naomi. Sie haben es geschafft, durch alle Herausforderungen hindurch an Gott festzuhalten. Nicht, weil sie selbst stark sind, sondern weil sie miteinander stark sind und weil sie die Kraft durch Gott erfahren. Ich wünsche den Menschen, die heute auf der Flucht sind, dass sie Menschen treffen, die voller Hingabe sagen können, ich lasse dich nicht allein. Und auch wir, die weit weg sind und scheinbar nichts damit zu tun haben, wir können im Gebet für sie beten. Im Gebet Gott bitten, dass er da ist, dass er die Menschen nicht allein lässt auf ihrer Flucht. Und wir können bitten, dass er uns nicht allein lässt. Und er wird uns nicht allein lassen, weil er uns in Jesus Christus ganz nahe ist. Ich lasse dich nicht allein. Nein, ich lasse dich nicht allein. Ich wünsche euch, dass ihr das ganz persönlich spürt und dass ihr das, was Jesus uns sagt, was er uns gibt, was er uns schenkt, wozu er uns befreit, dass wir das miteinander leben können, anderen weitersagen können. Ich lasse dich nicht allein. Und der Segen Gottes sei mit uns.